Wir stellen uns seit einigen Wochen schon mittlerweile die gemeinsame Frage, was hinter dem Begriff in der Bibel Sünde steckt. Und wir stellen uns die Frage, was uns denn heute noch von Gott trennen kann. Wir erforschen zusammen Stück für Stück verschiedene Metaphern und Worte, die die biblischen Autoren benutzen, um uns wie in einem Mosaik einen kleinen Baustein, diesen komplexen Begriff der Sünde zu erklären. Und heute wollen wir uns ein Wort gemeinsam anschauen, was in unserem heutigen Sprachgebrauch eigentlich kaum jemand benutzt, aber in unseren Bibelübersetzungen kommt es doch oft vor. Die Rede ist von Frevel. Sehr altes Wort, wahrscheinlich nicht so in eurem Sprachgebrauch, aber gerade wenn wir die älteren Übersetzungen und die klassischen Übersetzungen wie Elberfelder oder auch Luther oder Schlachter benutzen und darin lesen, dann finden wir immer wieder dieses Wort Frevel. Also worum geht es dabei? In den biblischen Übersetzungen ist Frevel eine Möglichkeit, das hebräische Wort Avon zu übersetzen. Man kann es auch mit Boshaftigkeit, Schuld oder Sünde übersetzen. Also was bedeutet Avon? Das Wort Avon bezieht sich auf das hebräische Verb Avar. Keine Sorge, ihr werdet auch, wenn ihr kein Hebräisch versteht, heute mitkommen. Es bezieht sich auf das Verb Avar. Das bedeutet gebogen oder krumm sein. Der Verfasser von Psalm 38 sagt zum Beispiel, dass sein Rücken awad ist, also gekrümmt vor Schmerzen. Oder im dritten Kapitel der Klagelieder ist eine Straße, die nicht geradeaus verläuft, awad, also gewunden oder krumm. Dieses Bild des Krummseins bietet den biblischen Autoren eine extrem kraftvolle Metapher, um über das menschliche Verhalten zu sprechen und zu schreiben. Wie Jeremia zum Beispiel sagt, der Weg von Israel, dem Volk Israel, sei awad, oder sie haben ihren Weg awad, indem sie den Bund mit Gott gebrochen haben und ihre Treue anderen Göttern gegenüber geschworen haben. Oder im Buch Hiob ist es so, dass eine Person, die moralisch versagt hat, ein Mensch ist, der das Richtige awad hat, also das Richtige verbogen hat. In beiden Fällen hier in diesen Beispielen ist es also etwas, was eigentlich ausgeglichen sein sollte, deine Entscheidung, dein Gewissen, ist plötzlich aus der Form gefallen, also gekrümmt, verbogen. Was ist das also heute in unserem Leben? Was haben wir heute gekrümmt, verbogen? Was ist bei uns aus der Form gefallen? In der Bibel bezieht sich Avon auf alle möglichen krumme Verhaltensweisen. Gegen die 10 Gebote zum Beispiel. Lügen, Töten, Ehebruch. Wir verbiegen die Wahrheit zu unserem eigenen Vorteil. Vielleicht um unser Fehlverhalten, unsere Fehler zu vertuschen, unser Versagen zu vertuschen. Vielleicht um unseren eigenen Willen zu bekommen. Vielleicht auch nur, um unser Ego zu pushen, uns besser darzustellen, uns größer zu machen, als wir eigentlich sind. Oder wir erheben uns über andere Mitmenschen in Diskussionen, in Streitgesprächen, in der Familie, in Freundschaften, gegenüber unserem Partner, unserer Partnerin. Was eigentlich ausgeglichen sein sollte, ist plötzlich in Schieflage geraten. Wir haben es verbogen, es ist krumm geworden. Und sind wir mal ganz ehrlich, gerade gegenüber den Menschen, die uns am nächsten sind, ist es doch am einfachsten. Denn wir wissen ganz genau, welche Knöpfe wir drücken müssen, um den anderen so fühlen zu lassen, wie wir es wollen in diesem Moment. Denn wir kennen genau die wunden Punkte, die Verletzungen, das Gegenüber. In Jesaja Kapitel 59 beschreibt Avon aber auch die Korruptheit der israelitischen Anführer, die die Ungerechtigkeit gegenüber den Armen ignorieren. Der Prophet passt diese Metapher auf sehr raffinierte Art und Weise an, indem er schreibt, sie gehen krumme Wege, darum gibt es bei uns kein Recht und für die Gerechtigkeit sind wir unerreichbar geworden. In Jerusalem liefen die Dinge sogar so schief, schreibt uns die Bibel, dass das Krumm das neue Gerade wurde. Also wir sehen dieses Bild von Krummsein, dieser Begriff, der zieht sich durch ganz viele Geschichten durch und beschreibt immer so dieses menschliche Verhalten von aus dem Gleichgewicht bringen. Trifft das nicht manchmal den Nagel unserer Zeit auch auf den Kopf, was hier in Jesaja beschrieben wurde, in unserer Wohlstandsgesellschaft? Sie ignorieren die Ungerechtigkeit gegenüber den Armen, den Schwachen. Arme und Schwache, uns in Deutschland, uns geht's doch gut. Ist doch alles in Ordnung. Ich möchte euch ein Zitat, was ich recherchiert habe, vorlesen. Mehr als jedes fünfte Kind und jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland ist von Armut bedroht. In absoluten Zahlen bedeutet das, knapp 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche und 1,55 Millionen junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Ist uns das bewusst? Sehen wir das noch durch die Brille unseres Wohlstands oder den Nebelschleier unserer eigenen Probleme? Und wenn ja, was tun wir aktiv dagegen? Was tun wir dagegen? Wir kaufen Fast Fashion ein T-Shirt für 5 Euro und drängen die Tatsache weg, unter welchen unmenschlichen und umweltzerstörerischen Bedingungen es produziert wurde. Wir füllen unsere Supermärkte und unsere Kühlschränke bis unter das Dachgebälk mit Lebensmitteln, sodass wir sie gar nicht alle verzehren könnten, selbst wenn wir es versuchen würden. Und auf der anderen Seite unseres Planeten sterben Menschen vor lauter Hunger. Und es ist uns egal. Denn es scheint uns nicht so stark zu kümmern, dass wir unser Verhalten ändern würden. Es ist uns egal. Diese Liste könnte man weiter und weiter führen. Ich denke aber, der Punkt ist in diesem Beispiel recht klar geworden. Jesaja schreibt, wer die Ungerechtigkeit gegenüber den Armen ignoriert, der ist für die Gerechtigkeit unerreichbar geworden. Wer die Ungerechtigkeit gegenüber den Armen ignoriert, der ist für die Gerechtigkeit unerreichbar geworden. Sind wir das? Sind wir das unerreichbar geworden für Gerechtigkeit? Gerade wir, die wir Jesus als Vorbild haben, die sagen, wir wollen so werden wie Jesus, gerade wir sollten doch für Gerechtigkeit einstehen. Denn Jesus war der, der gerade zu den Schwachen ging, gerade sich ihnen zuwandte, gerade für ihre Stimme kämpfte, weil kein anderer sie hören wollte oder sie hörte. Der ihr Leben verbessern wollte, sie aufrechten wollte, der auf Ungerechtigkeit aufmerksam machte. Und nicht nur Jesus trat für die Unterdrückten ein, nein, wir lesen, dass Gott es in der gesamten Bibel tut, dass er sich dem Schwachen zuwendet, dass er denen Gerechtigkeit verschafft, die Ungerechtigkeit erfahren. Und er prangert diese Schieflage, dieses krumme Verhalten ganz offen an. Wie sagt also die Bibel, reagiert Gott auf dieses krumme Verhalten der Menschen, wenn wir sehen, dass sich dieses krumme Verhalten durch die gesamte Geschichte der Menschheit zieht? Wir sehen es sowohl in biblischen Geschichten als auch heute in unserem konkreten Leben, in der letzten Woche, in unserem Leben. Nicht in dem des Nächsten, in unserem, in unserer Zeit, in unserem Alltag. Wie reagiert also Gott darauf, sagt die Bibel. Ein weiteres faszinierendes Detail am Wort Avon ist, dass es nicht nur auf das verzerrte Verhalten bezogen werden kann, sondern dass es sich auch auf die krummen Folgen auf die Tat hin bezieht. Die verletzten Menschen, die zerbrochenen Beziehungen, die Kreisläufe der Vergeltung, immer noch einen obendrauf setzen zu wollen. Immer sich nochmal rächen zu wollen, weil dem anderen geschieht es ja recht, er hat mir Unrecht getan. Du findest dieses Konzept von Avon im biblischen Ausdruck auch bestrafen, was im biblischen Hebräisch nämlich heißt, jemand mit seinem Avon heimsuchen. Also das heißt, jemanden in den Konsequenzen seiner krummen Entscheidungen sitzen zu lassen. Das ist was der Prophet Jeremia über die Babylonier sagt, die andere Nationen zerstört haben mit Gewalt. Er sagt, eines Tages würden diese Nationen im Gegenzug Babylon zerstören. Sodass Babylons göttliche Bestrafung in dem Fall heißt, dass sie leben werden in ihrer selbst geschaffenen, entstellten Welt. Auf diese Weise schreiben die biblischen Autoren hauptsächlich über Gottes Antwort auf das Avon, also das verkrümmte Handeln der Menschen. Sie erfahren die krummen Folgen ihrer eigenen Entscheidungen. Das bedeutet, dass auch der geläufige biblische Ausdruck seine Schuld oder deine Schuld tragen, im Hebräischen also dein Avon tragen. Also du trägst deine krummen Entscheidungen und dessen Folgen quasi auf deinem Rücken, wie hier auf diesem Bild, Stein für Stein für Stein. Gott respektiert, dass die Menschen die Folgen ihrer schlechten Entscheidungen tragen müssen. Aber das ist nicht die einzige Art, wie Gott in der Bibel auf Avon, also die krummen Entscheidungen, antwortet. Er bietet auch an, das Avon korrupter Menschen zu tragen, einfach aus reiner Großzügigkeit. Tatsächlich ist der Ausdruck Avon tragen der häufigste hebräische Ausdruck für Gottes Vergebung. Wie im Psalm 32, wo der Verfasser schreibt, doch endlich gestand ich mir mein Avon ein und gab es auf, es vor dir zu verbergen. Und du hast mir vergeben und mein Avon weggenommen. Wenn man das jetzt mit deutschen Worten in der Originalübersetzung im Deutschen liest, steht dann, doch endlich gestand ich mir meine Sünde, mein Unrecht ein und gab es auf, es vor dir zu verbergen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Wenn du darüber nachdenkst, was dieser Satz eigentlich bedeutet, finde ich das fast schon schockierend. Gott vergibt den Menschen, indem er Verantwortung übernimmt für ihr eigens verantwortliches Avon. Die Menschen verbiegen und krümmen alles, was ihnen so in den Weg kommt, und Gott übernimmt Verantwortung für ihr Handeln. Diese Idee erreicht den Höhepunkt, wenn wir im Buch Jesaja nachlesen. Da erzählt der Prophet, dass Gott einen Menschen berufen wird, den sogenannten Knecht. Er wird kommen und Gottes vergebene Liebe verkörpern, indem er das Avon der Menschen trägt und zulässt, dass es ihn zermalmt. Dieser Knecht wird die Verworfenheit der Menschheit übernehmen und zulassen, dass es ihn erdrückt und zerstört, schreibt er. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Der Knecht wird vom Tod auferstehen, damit er sein Leben anderen weitergeben kann. Das wird in Jesaja als Verheißung versprochen. Und im Neuen Testament benutzen die Apostel das griechische Wort anomia, das die ähnliche Bedeutung hat wie Avon. Der Apostel Paulus identifiziert Jesus als diesen Knecht, der im Alten Testament angekündigt wird, der die Lasten der Menschheit trägt, das Avon, dein Avon auf sich nimmt. Er sagt, unser großer Gott und Retter Jesus, der Messias, gab sein Leben an unserer Stelle, um uns von all unserer Anomia, also hebräisch auch Avon, zu erlösen. Also unseren korrupten Verhalten und dessen Konsequenzen davon zu erlösen. In der ganzen biblischen Geschichte geht es also um Gottes Wunsch, aus krummen, betrügerischen Menschen und aus der von uns verdrehten und verbogenen Welt wieder alles in die richtige Ordnung zu bringen. Und Gott lädt durch Jesus dich ein und jeden Menschen ein, wieder unversehrte Menschen zu werden, die aufrecht mit Gott und anderen vorangehen können. Gott bietet dir an, dir ganz konkret, nicht deinem Nebenmann, dem auch, aber vor allem dir, alles Krumme in deinem Leben bei ihm abzuladen. Er nimmt es auf sich, für dich, weil er dich liebt und weil er sich wünscht, dass du ein neues, unversehrtes Leben führen kannst, das er mit dir gemeinsam gestalten will. Er stirbt für dich, damit du diese Chance auf diesen Neustart hast, um dir diesen Neustart zu ermöglichen. Das ist der Tausch am Kreuz, den wir jeden Tag wieder in Anspruch nehmen dürfen. Wir dürfen unser Avon, unser krummes Verhalten vor Gott ablegen und er gibt uns diesen Neustart. So wie wir in Psalm 32, Vers 5 gelesen haben. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht und gab es auf, es zu verbergen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Satz in unserem Alltag immer wieder sagen, immer wieder beten und immer wieder diesen Tausch am Kreuz für uns in unserem Alltag anzunehmen, als eine Praxis, die schon fast so zur Gewohnheit wird, weil wir mit Jesus in Beziehung leben, weil wir realisiert haben, dass unsere Welt krumm ist, dass wir krumm sind und dass unser Verhalten krumm ist. Und dass wir deswegen in manchen Situationen stecken, die uns auch schwerfallen, die leiden sind. Verletzungen, die wir erleben, kaputte Beziehungen, Süchte, Gefangensein in irgendwelchen Konstrukten in unserem Leben und in unserem Kopf. Für all das ist Jesus gestorben, damit wir diese Last abgeben können. Er trägt sie für dich. Das immer wieder zu realisieren, finde ich so tief und so wichtig, so entscheidend. Und wie könnte unser Leben aussehen, wenn wir das immer wieder integrieren würden in unseren Alltag? Uns befreien würden von aller Last, weil wir wissen, Jesus hat sie schon getragen und mir ist vergeben und ich darf jetzt befreit, unbelastet neu durchstarten mit Jesu Hilfe und es versuchen, besser zu machen, gerade Wege zu gehen, neue Wege zu gehen. Lass uns gemeinsam beten, dass wir das schaffen, unsere Sünde zu sehen, sie zu erkennen, sie dann abzugeben an Jesus und wirklich ehrlich um Vergebung zu bitten und diesen Neustart zu machen. Und dass Gott uns hilft, Dinge, die wir gebogen haben, die wir teilweise vielleicht zerbrochen haben, mit seiner Hilfe wieder zu heilen und es besser zu machen.